Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum im Podcast-Universum. Ihr hört Halbwissen hoch 2 mit Stefan und Peach und es ist jetzt 21.24 Uhr und 50 Sekunden auf meiner analogen Uhr. Guten Abend, Peach.
Ahoi Stefan, es wird einfach nicht eher, ne? 24 und 40, 41, 42, es wird einfach nicht eher bei uns, es ist furchtbar.
Ja, aber ich möchte sagen, dass ich seit einer halben Stunde jetzt mit dir telefoniere.
Was? Und echt? Davon war ich aber geistig nur 10 Minuten da,
tut ja, mir leid. Aber du hast gesagt, lass uns nochmal kurz reden, drück noch nicht auf Aufnahme und jetzt, ich bin schon total leer geredet, ich weiß gar nicht, ob ich...
Ich hatte mal so eine App, die sich automatisch angeschaltet hat, wenn man telefoniert hat. Die hat jedes Gespräch aufgezeichnet. Wäre das besser für dich? Fändest du das gut?
Oh, ne, und wer wertet
jetzt aber, das? Jetzt hast du schon zu lange überlegt, Stefan. Jetzt hast du schon, du brauchst nicht weiterreden. Alles gut.
Also, naja, ich stelle mir das ja dann immer gleich ganz realistisch vor. Das heißt, ich tauche kurz in diese Vision ein, ja, erlebe die komplett.
Ja.
Dann gehe ich raus, so wie, erinnerst dich an Captain Picard mit den, waren das die Konia? Nee, da war nochmal, das ist falsch.
Konia?
Nein, das war eine andere Folge. Nee, war das, wo er dann dieses Leben komplett gelebt hat, dieses alten Mannes, wo er dann diese Flöte
mitgenommen hat. Das ist doch hier gestern, heute Morgen.
Nein.
Ach nee, da war er auch alt, aber das hat nichts damit zu tun. Ich weiß, was du meinst.
Da war er auch alt.
Wo er innerhalb von einer Stunde ein ganzes Leben lag auf der Brücke im Koma oder irgend sowas. Mhm. Und hat ein ganzes Leben geträumt. Ne?
Ja.
Ja, und hat damit quasi das Vermächtnis der ganzen Zivilisation behalten.
Ja.
Weil die gestorben sind, weil die vor tausenden Jahren ausgestorben sind.
Spoiler doch nicht alles.
Es war so eine Sonde. Das guckt doch eh keiner. Das ist doch 30 Jahre alt, das guckt ja, sich niemand mehr an, Stefan.
Nur wusstest du, dass die Melodie, die er da auf der Flöte spielt am Ende, dass die die Vorlage war für den Soundtrack von der Picard-Serie?
Boah.
Warte, nicht die Melodie, sondern das, was sein Sohn auf der Flöte in dieser Vision, in diesem Leben, was er da gelebt hat, was er gespielt hat. Das war das nicht sogar Patrick Stewarts Sohn, der dort die Rolle des Sohnes gespielt hat?
Boah, das weiß ich nicht.
Naja, das könnte eine extra Folge werden, die wir aber nie aufnehmen, Peach.
Die wir wahrscheinlich nie aufnehmen werden, so wie 20 andere Folgen, die wir angekündigt haben und nie aufnehmen werden.
Richtig. Peach, wo sind wir denn heute? Hast du ein Thema?
Heute ist ja kurz vor Weihnachten.
Ja. Richtig.
Und deswegen habe ich ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Und ich hau's jetzt einfach raus. Und zwar würde ich heute gern mit dir über Gott sprechen.
Wie lange freust du dich denn schon, den Satz zu sagen?
Der war gut, ne?
War das dein Ernst jetzt, oder was?
Nein, das ist nicht mein Ernst, deswegen ja. Ich finde es aber gut, dass du auch losgelacht hast. Herrlich. Nein, ich habe ein bisschen profaneres Thema, aber auch zu Weihnachten passend. Und zwar, jetzt kommt es wirklich, und zwar würde ich gerne mit dir über Märchen sprechen.
Märchen?
Märchen, ja.
Okay.
Ich meine jetzt nicht moderne Märchen wie Star Trek oder Star Wars sie erzählen, wenngleich das ja auch Märchen sind, ne? Sondern so das Klassische. Hänsel und Gretel.
Oder das klassische Mördermärchen.
Genau, das ist nämlich ein guter Punkt. Die Gewalt im Märchen zum Beispiel können wir beleuchten, ja, sicher. Na, wir fangen vielleicht mal anders an. Hast du ein Lieblingsmärchen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist so, wie wenn man mich nach meinem Lieblingsfilm fragt. Ich habe mich irgendwann mal festgelegt, dass ich sage, es ist Interstellar, damit ich nicht länger nachdenken muss. Interstellar ist schon gut dabei, aber es gibt da noch mehr, die mir dann später einfallen. Und bei Märchen, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Ist es nicht Zurück in die Zukunft?
Du hast doch gerade gesagt, solche Märchen zählen nicht.
Nein, ich meine dein Lieblingsfilm.
Ja, siehst du, also, und deshalb würde ich sagen, wenn du das sagst, stimmt, es ist Zurück in die Zukunft, aber alle drei Teile. Ich würde das nicht auf Teil 1 beschränken. Und wenn dann ja jemand sagt, Film, Stefan, ich dachte, es ist Matrix. Oh, dann sagst du, stimmt, Matrix ist auch gut. Oh, ja, Matrix. Oh, du hast doch Interstellar gesagt. Ja, und das dreht sich ewig im Kreis. dann wäre ja noch Jurassic Park 1 und ach, was, wo boah, sollen wir mega, anfangen, wo ja, sollen wir aufhören? Ja.
Herrlich.
Ich fand auch Surrogates eigentlich ganz cool, aber lass uns aufhören. Big Fish, oh, Big Fish, den wollte ich schon immer noch mal sehen.
Sagt mir überhaupt nichts. Ich würde jetzt mal wieder zurückkommen zu den Gebrüdern Grimm oder zu Hans Christian Andersen oder Wilhelm Hauff oder wie sie alle heißen. Sag mal, gibt's, also was hast du denn, also ist dir, wie ist denn, also wie bist du in ein Märchen reingekommen? Wurde das klassisch von der Oma vorgelesen oder gab es vielleicht Hörspiele, so wie bei mir, oder wie funktioniert das bei dir? Hast du selber gelesen?
Nee, ich habe jetzt gerade mal wieder so ein Clever und Smart Comic da liegen. Das war das, was ich in der Jugend eigentlich, wenn ich gelesen habe, habe ich Comics gelesen.
Ja.
Auch so Marvel-Kram, also als es dann verfügbar war. Aber bei Märchen, also wenn ich musste, habe ich vielleicht mal in einem Buch was gelesen, ansonsten hatte ich Schallplatten. Ja.
Und wenn du musstest, das heißt, du bist kein Leser.
Nee. Also,
nee, na gut, das wissen wir eigentlich schon. Ja,
das, ich hatte schon mal erzählt, ich brauche irgendwie einen E-Book-Reader oder ein Tablet dazu, dann geht das besser. Aber so, ich habe tatsächlich nicht so den Sinn dafür, dieses altes Buch mit diesem speziellen Geruch und die Seiten und das Flair und so. Ich finde das schön, ich bemerke es, dass es was hat. Aber wenn ich mal ein Buch lese, dann ist das eine klare Entscheidung und dann quäle ich mich einen Monat lang rum. Das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Und dann, ich bin auch zufrieden, wenn ich es durchhabe, aber irgendwie ist das für mich so ein Akt, dass ich dann erstmal weiß, okay, jetzt mal für ein Jahr lang kein Buch mehr.
Also mich interessiert auch das Buch als Produkt mehr. Also
was denn? Umschlag?
Also wenn ich das Buch, naja, wenn ich das Buch in der Hand habe, dann denke ich eher über den Herstellungsprozess nach, wie dieses Gut, was ich da gerade in der Hand habe, wie das hergestellt wurde. Also wie das gedruckt wurde. Wie die Bindung vonstatten ging, sei es eine Klebbindung oder richtig gebunden oder also wie das Produkt entstanden ist, was da drin steht, naja. Also ich bin dann eher so ein Sachbuchmensch, ne, und gucke mir ein Sachbuch an. Also ich lese auch nicht komplett durch, sondern man liest das an und liest nur die Passagen, die einen interessieren, ist klar. Aber jetzt so von hinten bis vorne bin ich auch nicht, nee, kann ich nicht.
Ah, muss man sich da aber nicht schämen?
Ich weiß nicht. Ich habe trotzdem ein abgeschlossenes Studium hinter mir und bin jetzt nicht. Also ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, ich bin glaube ich nicht der Dümmste.
Tja, Piet. Langes Schweigen.
Oder hämisches Lachen. Wie gesagt, Sachbücher, da bin ich dabei, klar. Aber Romane, da komme ich nicht ran. Da lasse ich mich dann lieber von der Filmversion berieseln.
Ja.
So auch von Märchen. Obwohl, nee. Märchen, gibt es gute Märchenverfilmungen?
Ne, das ist, naja, unendliche Geschichte.
Das ist ja kein, naja, na gut, das ist auch ein Märchen, aber es ist ja, na lass uns mal lieber bei diesen klassischen Märchen bleiben, die hunderte Jahre alt sind, oder?
Ja, also.
100 Jahre, ich sag mal so, das ist, wenn ich jetzt Märchen, wenn ich den Begriff Märchen höre, dann denke ich automatisch Gebrüder Grimm.
Ja.
So, ja. Klar. Das sind ja, die haben es ja nicht erfunden, das weiß man ja. Die haben es ja am Ende nur gesammelt und niedergeschrieben. Das waren die ersten, die es niedergeschrieben haben.
Ach so.
Oder nee, ich glaube, es waren gar nicht die ersten, es waren die ersten im deutschsprachigen Raum, so glaube ich, ne? Die kamen aus Kassel, so viel weiß ich noch. Das ist auch das Einzige, was aus Kassel kam. Und guck mal, ich habe nicht über Gera gelästert. Das ist so das, was man mit Märchen verbindet. Klar, dann gibt es hier Hans Christian Andersen noch oder wie gesagt hier Wilhelm Hauff, ne, Kleine Muck zum Beispiel, und hier die einige Franzosen, aber ich sag mal Gebrüder Grimm. So, was fällt denn dir da ein? Was ist denn aus dem, wo gehst du denn da fest?
Na, was mir sofort einfällt, ist natürlich Rotkäppchen.
Genau.
Rapunzel.
Man kann ja gleich mal beim Thema Rotkäppchen bleiben und eigentlich auf das eingehen, was ich eigentlich viel später erst sagen wollte, aber nee, eigentlich muss man ja gleich. Es ist ja alles immer furchtbar gewalttätig.
Ja.
Ne? Unglaublich.
Ich weiß gar nicht, oder? Ob das immer von vornherein jetzt wirklich einen pädagogischen Sinn haben sollte oder ob man einfach aus der Lebenswelt so eine mystische Geschichte gebaut hat mit einem leicht unrealistischen Element, aber dann. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es wirkt manchmal so sadistisch, ne? Wenn du jetzt Rotkäppchen nimmst, ich habe jetzt, in so vielerlei Versionen, so eher an Erwachsene, denkt man zumindest, orientiert oder halt für ganz kleine Kinder, ganz kindgerecht, wo eine Menge ausgespart wird. Und da ist es zum Beispiel ganz unterschiedlich, wie es den Wolf hinärmelt, ne? Also ob der erschlagen wird, ob der aufgeschnitten und ertränkt, ob er dann nochmal...
Naja, ertränkt, Moment, ganz wichtig ist ja der Begriff, dass man ihm den Bauch mit was gefüllt hat? Mit?
Wackersteinen.
Wackersteinen, genau. Was sind denn eigentlich Wackersteine, um Gottes Willen?
Halte dich wacker. Naja, das muss sich wacker halten, gibt's ja auch. Weiß nicht.
Nein, aber also was kann man denn bei Rotkäppchen aussparen, den Sinn des Märchens nicht zu verändern, aber ums kindgerechter oder
dieser ganze Gruselpassage, warum hast du so große Augen und blablabla. Und ich weiß noch, beim Hörspiel, bei meinem war das so, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, dass da spannende Musik kam und dann am Ende halt, damit ich dich besser fressen kann. Und so völlig durchgedreht, der Wolf. Und dann.
Du sprichst von den DDR-Hörspielen.
Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, ja.
Mega, die sind mega. Am liebsten höre ich Hase und Igel. Aber da können wir später noch zukommen. Erzähl mal weiter.
Naja, und mir ist halt in den Büchern aufgefallen, dass manchmal einfach so dieser Punkt ist: okay, da ist der Wolf und der spricht mal kurz mit Rotkäppchen und dann ist er plötzlich bei der Großmutter, aber die Großmutter ist schon gar nicht mehr da. Da wird schon gar nicht drauf eingegangen, was da eigentlich genau passiert ist. So, dann lauert da Rotkäppchen auf. Ach so. Und mit einem Haps ist sie weg. So, also so, das ist halt mal passiert, ganz lustig, wie in so einem Comic, wo alle ja immer unverletzt bleiben. Und dann kommt dann halt der Jäger vorbei, weil er mal gucken will. Und als nächstes siehst du halt in diesem einen Buch zum Beispiel, da liegt dann einfach der Wolf in der Ecke und hat so Vögelchen über den Kopf, weil er halt K.O. geschlagen wurde. Und das war's dann halt. Und dann irgendwie haben sie dann aus dem Bauch, wird nur kurz so angedeutet, da ist dann das Rotkäppchen und Großmutter sind wieder raus, ist alles gut. So, und das ist natürlich, das finde ich schon sehr stark verkürzt, ne?
Ja, aber da ist ja aber Text dazu, dass du, was du dem Kind vorliest. Das war eine Illustration, was du jetzt beschrieben hast, oder?
Nee, das war auch im Text so beschrieben dazu. Ach so. Das sind nur ganz kurze, ich rede hier wirklich von so einer Kleinkind-Version von, boah, weiß ich nicht, was dann, so ein Jahr oder zwei Jahre. Und da gibt es dann immer nur ein, zwei Sätze und da wird dann beschrieben, und also nur kurz das, was du eh siehst, beschrieben so. Während dann bei den klassischeren Märchenerzählungen, da wird das schon sehr schön ausgeschmückt, wie er die so um Finger wickelt und dann ist sie auf eine falsche Fährte lockt und dann in der Zeit geht er zur Großmutter. Dann wird die verspeist und dann kommt Rotkäppchen, dann wird die auch verspeist, dann kommt der Jäger und dann schneidet der den Wolf richtig auf und dann muss er an allem teilhaben, an diesem ganzen Gemetzel.
Das ist in dieser Aufnahme, wenn wir von der gleichen sprechen, von diesen Literar-Märchenplatten aus der DDR, dieser Sprecher, der den Wolf spricht, der ist auch echt herrlich, ne? Der hat, weil du gerade sagst, wie der die um den Finger wickelt, wo die sich im Wald begegnen. Das ist schon, da merkst du schon dieses Manische in seiner Stimme. Na, Rotkäppchen, wo willst du denn hin? Und das ist schon ziemlich geil gemacht. So.
Hast du das gerade erst wieder gehört oder warum ist
dir das so? Nee, ich habe das früher 100 Mal gehört. Mir ist das einfach, ich kann das fast mitsprechen. Also wenn du das jetzt anmachen würdest, könnte ich mitsprechen, ganz ehrlich. Okay. Was mir bei diesen Märchenaufnahmen, ich gehe stark davon aus, sind die gleichen, von denen wir sprechen, auch immer gut fand, ist der Einsatz von der Musik. Weil die so total reduziert ist. Eben genau das macht, was bei einem Hörspiel machen sollte, nämlich gut unterstützen und Bilder zeichnen. Also es ist wirklich unglaublich, unglaublich gut gemacht. Und wir haben da, ich habe da nur 3 Platten gehabt, da waren nochmal 4 Märchen drauf. Da gab es bestimmt noch weitere.
Ja, doch stimmt. Ich hatte noch so Frau Holle und Hans.
Genau,
und
es gab Aschenputtel, Schneewittchen, Rotkäppchen und Hase und Igel auf einer. Und es gab Frau Holle, Hans im Glück, Bremer Stadtmusikanten. Das auch großartig, die Bremer Stadtmusikanten.
Ach, dann haben wir doch die gleichen Schallplatten.
Und von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Ja, was für ein griffiger Titel, wie ich finde.
Das ist wie der seltsame Fall des Benjamin Button.
Was ja, also die Geschichte erinnert mich ja sehr stark an die Forrest Gump-Geschichte.
Ja.
Nur andersrum. Also da merkt man wieder, dass so Elemente in Geschichten immer und immer wieder kehren, ne? das, was funktioniert beim Publikum oder was halt das Publikum gut bedient, wird einfach wieder immer wieder hergezogen und wird immer wieder verwurstet. Aber das Rotkäppchen, also ich meine, um mal kurz mal dabei zu bleiben, das Rotkäppchen wird gefressen vom Wolf, aber in einem Haps. Das meinst du mit unrealistischem Element, oder?
Ja, der Wolf kann sprechen, also hat so ein Fabelelement.
Naja, sprechende Wölfe, ich meine, das ist jetzt nicht
aber so abwegig. Übrigens, man wundert sich immer, warum der Wolf so ein schlechtes Image hat, aber...
das kommt nur durch die Märchen.
Naja, dieses mit einem Haps weg ist natürlich wichtig, damit am Ende nicht Rotkäppchen nur quasi zur Beerdigung noch ein bisschen zusammengekehrt wird, was noch so auffindbar war.
Naja, aber also ich habe mir dann irgendwann, also das mit dem einen Haps weg, da hatte ich ja keine Vorstellung, wie groß ein Wolf ist. Das weißt du ja nicht als Kind. Da denkst du ja, ein Wolf ist ein riesengroßes Ungetüm, ein Monster. Mhm. Ja. So. Was ich dann irgendwann mit relativ jungen Jahren, so mit 5 oder 6 oder so, da habe ich mir schon Gedanken gemacht über, na Moment mal, im Magen, da gibt es ja die Magensäure. Wie geht denn das?
Da. Ja. Das stimmt, das habe ich, glaube ich, bei diesen Walgeschichten, da fiel mir das immer auf, da habe ich mir gedacht, du bist doch nicht einfach nur in dem Wal drin. Wo findet denn dann das Essen statt? Also ich meine, das
Jonas und der Wal zum Beispiel oder Pinocchio.
Genau, da haben sie ja immer so gerne so große Innenräume gezeigt, da habe ich gedacht, naja, wenn das einfach nur alles so reingeschluckt wird und lebt da drin, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe auch gedacht, man kaut doch, wenn man isst. Man kommt doch gar nicht in einem Stück an. Und das ist natürlich bei sowas wie Wolf mit scharfen Zähnen. Wozu hat er denn die scharfen Zähne, wenn sie am Ende quasi die Gefahr gar nicht ausmachen?
Na eben. Ja. Na, weil es Fangzähne sind, Mensch, du weißt ja nicht. Fangzähne. Mhm. Für den Fang, für den Fangzähne und dann die Reißzähne. Mhm. Aber wenn du es gar nicht fangen musst oder reißen musst,
ja. Das sind ja nur Hapszähne.
Ich meine, so ein Schokobon, ne, mit einem Haps sind sie im Mund. Das ist ja vom Größenverhältnis, wollte ich das jetzt nur verdeutlichen.
Was für ein Product Placement hier.
kurz zu den Zähnen nochmal zu kommen, weil du sagst Innenräume, da gab es auch so ein Classic Cartoon von Mickey Mouse, wo der, ich glaube, da gibt es 3 Stück, wo der auf so eine, oder die Maus, obwohl es ja ein der ist, verrückt eigentlich, der Mickey Mouse auf einen Riesen traf. Und der Riese wollte den Mickey Mouse natürlich auch fressen, sagt man dann, glaube ich. Wann sagt man eigentlich fressen und wann sagt man essen bei sowas?
Fressen ist Tiere.
Naja, aber wenn jetzt ein Riese dich verspeisen möchte, der isst dich dann oder frisst er dich dann nicht doch, weil er eher so tierisch war? Egal. Auf jeden Fall haben sie da auch mit der Größe gespielt und Mickey Mouse sollte gekaut werden.
Ja.
Aber Mickey Mouse hat sich einfach in der Zahnlücke versteckt.
Ja.
Du hast halt auch so einen riesengroßen Mund gesehen von innen und wie der Ober- und Unterkiefer sich aufeinander zubewegten und dann so diese Malbewegung machten, aber ja. Mickey Mouse zog einfach den Kopf ein, rollte mit den Augen und fand das alles gar nicht so schlimm.
Na guck mal, so schön kann das sein. Ich musste mal beim kleinen Maulwurf dran denken, da gibt es diese eine Folge, wo er einem Löwen den schlechten Zahn zieht. Und da ist der Löwe erst riesig groß, wenn er sich an den Rand schleicht und sich vor ihm erschreckt. Und danach, wenn er ihm den Zahn gezogen hat und der Löwe merkt, oh cool, danke schön. Und der ganze Zoo sich wieder entspannt, weil ich meine, der hat jetzt dem in den Schwanz gebissen, damit der Löwe sich so erschreckt, dass er quasi selber sich
aufreißt.
Ne, damit, und der sollte sich ja dann vom Zahn wegziehen, der Zahn war ja angebunden. Und danach entspannen sich ja alle und der Löwe ist jetzt plötzlich befreundet mit dem kleinen Maulwurf und dann ist aber plötzlich, der Löwe läuft dann mit dem kleinen Maulwurf rum und dann sind die, also ist er plötzlich viel kleiner, sodass der Maulwurf, glaube ich, auf ihm drauf sitzen kann. Denkst du, sag mal.
Vielleicht ist es auch ein gestalterisches Element, Stefan.
Genau.
Vielleicht ist das subtil.
Richtig. Genau, deswegen, das meinte ich, wollte es gerade nur bestätigen. Das ist irgendwie, wenn dann in der Einszene kann es durchaus sein, dass dieser Überriese noch gut fassbar ist im Bild und da können sie sich noch gut miteinander verständigen oder interagieren, aber wenn es dann ins Maul geht, dann ist das Maul plötzlich 10-mal so groß.
Ja.
Aber ich hänge ja an einer anderen Stelle gedanklich gerade.
Erzähl.
Und zwar höre ich da bei dir auch so eine, naja, Nostalgie, Liebe auch raus, dass du ja sagst, ach Mensch, diese Litera-Schallplatten, wie die eingesprochen wurden, wie die Musik da eingesetzt wurde und wie das alles so klingt. Das hat ja nicht zwangsläufig nur einen Reiz, weil es jetzt aus deiner Kindheit ist, sondern mir ist aufgefallen im Vergleich mit anderen Produktionen, dass das ein ganz eigenes Flair mitbringt, weil die anders eingesprochen haben früher.
Das Tempo ist auch ein anderes. Ja.
Der Klang ist generell anders durch die Aufnahmetechnik bedingt, aber auch wie orchestriert Richtig. Wurde die Musik, klingt oft in den alten Aufnahmen, finde ich, kreischiger. Also so ja. vom Arrangement her, finde ich, es sind auch andere Instrumente gewählt, viel mehr so nasale Instrumente oft.
Na, ich glaube, es hat auch gleichzeitig den Charakter der Musikerziehung. Ich meine, denk doch mal an Peter und der Wolf.
Oh ja, ja. Das mag ich ja gar nicht, ne?
Ach so? Oh, ein Wunderpunkt.
Ja, das läuft hier immer mal bei uns und mir gefällt halt. Ja, aber mir gefällt die Musik nicht.
Ach so.
Und ich finde auch die Art, wie der Sprecher redet, ist für mich, das holt mich zum Beispiel jetzt nicht so sehr ab.
Na, es gibt die Variante von Loriot.
Nein, ich meine, ich weiß gar nicht, was das für eine Originalfassung, denke ich, was ich da habe.
Von Tchaikovsky selber. Nee, Quatsch, ach, wie heißt er doch? Wie heißt er?
Wolfgang Petersen.
Oder Armin Rohde. Wie heißt der nochmal, der Komponist? Okay, das schneiden wir später raus. Gut, okay, das ist gar nichts für dich. Gut, dann wollte ich das gar nicht ansprechen, aber ich meinte jetzt einfach vom erzieherischen Charakter, dass man bewusst, also nasal weiß ich gar nicht, aber
ich rede sowas von Fagott und Oboe.
Klarinette. Ja, aber also es ist interessant arrangiert, aber es ist simpel. So, dass du auch einzelne Instrumente noch raushören kannst.
Ja, aber so simpel ist das gar nicht. Damals ist mit dem Musikverständnis rangegangen. Du hast auf der einen Seite so Jazz, Swing die Welt gehabt, dann hast du die klassische Musik, die E-Musik auf der anderen Seite. Mhm. Und dann noch so ein bisschen populärer Kram, da wurden eher so die Tanzrhythmen wurden da genommen oder mal so ein paar Experimente, was Synthesizer betraf. Aber sobald man ernsthaft was vertont hat, dann hat man sich doch sehr obwohl bei modernen Hollywood-Produktionen wird nach wie vor ein klassisches Orchester vom Grundklang gewählt, sehr oft.
Na klar.
Also das ist eigentlich geblieben.
Wenn das Geld da ist. Ja. Obwohl eigentlich ist das Geld immer da.
Aber es ist doch eine interessante Entscheidung, dass immer dann, wenn es um was geht, ne, ja. dass man dann zu diesen großen Formen greift, die ja mehr Aufwand im Gesamten machen. Und dass man bei Popmusik fürs Radio und so ganz oft sagt, okay, wir reduzieren das so weit wie möglich runter. Es muss jetzt keine komplette Liveband einspielen. Wir arbeiten mit Loop-Tracks und so weiter. Und dann kannst du natürlich auch bei Hörspielproduktionen, was hatte ich jetzt gesehen hier, es gibt ja von der Sendung mit der Maus so den Ableger Sendung mit dem Elefanten.
Ja.
Es war sehr interessant zu hören. Das könntest du quasi theoretisch mit einem Programm wie GarageBand, würdest du das hinkriegen, so wie das vertont ist, sozusagen.
Die Musik,
ja. Also die Geräuscheffekte, die Musik, so alles, wie das platziert ist, so, also von der Machart her, würde das gehen, dass das einer aus einer Hand ganz alleine macht, so die komplette Vertonung. Und das fand ich ganz interessant, die Entscheidung, weil es funktioniert und könnte natürlich auch ganz anders wirken, wenn man sagt, okay, wir haben noch die ganzen Geräusche aus der Geräuschekiste, wie bei der Sendung mit der Maus ursprünglich.
Mhm.
Und hätte vielleicht so eine Musik, dass man so rangeht wie bei Löwenzahn oder bei Sesamstraße, Sandmännchen. Worauf ich eigentlich
hinaus wollte. Wichtig bei den Hörspielen ist ja doch aber auch immer der Geräuschemacher.
Mhm.
Ja.
Wenn es ihn noch
Hollywood.
Gibt.
Naja, ich spreche jetzt immer noch von den alten Platten.
Ja.
der Foley Artist, wie man in Hollywood sagt. Aber da gibt es ja bessere und schlechtere. Und heute, weil du gerade sagtest, aus einer Hand, heute kann das auch einer alles im Mehrspurprogramm hin und her schieben.
Hm.
Kann sich aus unendlich großen Datenbanken die passenden Sounds raussuchen.
Ja.
Der nimmt ja gar nichts mehr selber auf am Ende, glaube ich.
War das nicht früher so? Da hatten wir ja schon mal auf jeden Fall privat schon drüber gesprochen. Diese, ich weiß aber nicht, wie das heißt, Geräuschorgeln, Geräuschpianos. Die aussehen
wie eine Kinoorgel.
Kinoorgel heißt das direkt, wo quasi alles Geräusche sind. Also alles, was du dort drauf machen kannst, sind Geräusche. Du kannst auch.
Du hast eine Klaviatur oder mehrere, zwei oder drei übereinander. Dann hast du unendlich viele Knöpfe und Schalter, mit denen du Naja,
Hupen und Gongs.
Bei einer richtigen Orgel wäre es ja die Register ziehen. Ja. Aber nee, du veränderst damit die Belegung der Tastatur quasi.
Genau. Aber du löst, bei einigen Sachen musst du richtig mechanische Arbeit leisten. Ich habe das schon gesehen, so einen Typen in Aktion.
Dann sprechen wir doch von was anderem. Ich spreche von einer Kinoorgel, die wirklich in dem Kinosaal steht. Das ist so ein ganz kleines so ein Klaviaturtisch. Wie gesagt, zwei oder drei so Klaviaturen übereinander. Ein bisschen halbrund angeordnet, vielleicht so ein paar Schalter und Knöpfe noch dran. Und das eigentliche geräuscherzeugende, die ganze Gegenstände, die Geräusche erzeugen, sind eigentlich in einem Raum hinter der Leinwand. Leinwand ist ja in der Regel luftdurchlässig und auch geräuschdurchlässig. Und die Geräusche werden quasi direkt hinter der Leinwand erzeugt, mechanisch. Wirklich in dem Vorführsaal.
Aber der Zeit des Stummfilms. Ausgelöst durch den, der spielt.
Ausgelöst durch und von dem, der spielt. Synchron zum Film. Der
blickt halt nach vorne. War ich da nicht mal bei dir? Da haben wir uns doch zusammen mal so eine Performance angeschaut. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Also ich habe mir das mal angeguckt. Warst du das?
Ja, da waren wir doch zusammen, oder?
Wir haben da Trickfilme angeguckt. Ne? Schwarz-Weiß-Filme.
Ja, da siehst du, das war jetzt schon so viele Jahre her. Das war noch eine Zeit, da haben wir uns noch in echt getroffen.
Gott, wie lange ist das jetzt her? 10, 15?
Nein, ich bitte dich, nein. Obwohl, warte mal.
Zurück zum Thema. Du wolltest eigentlich von einem Geräuschemacher erzählen, der alleine, du meinst wie so eine One-Man-Band, der mit dem Knie wackelt und dann geht hinten die Pauke. Dann hat er noch eine
Ziehharmonika am Fuß. Nein, ich meine das schon. Nein, es ist schon diese Kinoorgel. Also es ist ja ein ähnlicher Effekt. Und da hatte ich mir auch mal eine Performance von jemandem angeschaut, der auch noch so ein altes Ding in Klaviergröße stehen hatte. Nicht so eine Riesenwand, wie es da in dem Kino war, sondern das war alles noch ein bisschen kleiner, aber hatte auch unheimlich viele witzige Cartoon-Geräusche. Also der konnte quasi live kompletten Cartoon vertonen mit allem, was dazugehört, mit allen typischen Geräuschen, wenn was runterfällt, wenn was explodiert. Genau, diese springenden Federn und so einen ganzen Krempel. Sehr gut, Peach, ja. und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass du hast das Gefühl, dass bei alten Sachen halt alles so mehr in einem Rutsch, teilweise mit mehr, Know-how, von den Einzelnen, die dort Elemente beitragen müssen, wie in einem Orchester, da ist halt jedes Element sehr gut gewesen. Und du hörst bei alten Aufnahmen das vielleicht Trauschen die ein bisschen mehr, aber es ist irgendwie... Es hat alles nochmal so ein paar Ebenen dahinter, die vielleicht nicht notwendig sind für das Endprodukt am Ende, aber wir hatten ja schon mal das Thema, dass man anscheinend intuitiv spürt, ob da noch eine zweite, dritte, vierte Ebene ist an, was hat der Künstler noch für andere Fähigkeiten führen können, was wird hier gerade akustisch abgebildet, geht es nur um den Knall im Vordergrund oder höre ich da im Hintergrund auch noch andere Geräuschebenen, die einfach durch eine Mechanik ausgelöst werden, also wenn dort einer so ein Geräusch auslöst mit so einer Kinoorgel, dann habe ich dann natürlich auch Rasseln und Rattern und dann höre ich ein Klacken, weil das halt noch mechanisch erzeugt wird. Das ist kein Sample, was jemand per Knopfdruck oder Programmierung abruft. Und das bringt natürlich auch so das Element des Chaos und des Zufalls rein. Und wenn du so die alten Sprecher, wenn die so in einem Rutsch aufnehmen mussten, ne, weil du immer Bänder vielleicht noch schneiden musstest, dann hast du eben keinen perfekten Take gehabt, sondern du hast einen sehr organischen Take gewollt, der einfach
Atmosphäre
hat. Das ist auch die Sprecher damals, ne? Die hatten so einen ganz anderen Duktus, wenn die gesprochen haben. Manchmal haben sie ja noch so mit rollenden R oder so, so ganz scharf gesprochen, so ganz theatralisch.
Ich habe ja mal eine Zeit lang beim Film gearbeitet und bin da unter anderem als Fahrer unterwegs gewesen, habe Schauspieler von A nach B gefahren und habe in der Tat einen dieser Sprecher im Auto sitzen gehabt, über mehrere Tage hinweg und habe dann dieses Hörspiel rausgesucht und hab's ihm vorgespielt.
Okay, wollte
das. Das war sehr interessant, weil du die gleiche, also die Stimme war viel älter in Natürlichkeit, in echt, aber es ist halt die gleiche Stimme, ne? Die nur älter klingt. Und er meinte auch, Gott, war ich damals jung, oh Gott. Ich sag jetzt den Namen nicht, das haben wir dahingestellt, aber das war schon ein interessantes, da hat er nur noch so ein bisschen erzählt, dass man dazu verpflichtet wurde, weil wenn man von der Schauspielschule kam, irgendwie, da musste man erstmal bestimmte Jobs dann annehmen, um überhaupt gesehen oder wahrgenommen zu werden. Und gut, das machst du heute auch noch, klar. Aber das war damals eher so alles ein bisschen aufdiktiert und das war quasi die Schule, durch die du gehen musstest. Hat nicht jedem Spaß gemacht, weiß ich noch, hat er mir gesagt. Ja.
Siehst du, bei mir war es genau andersrum. Ich habe gar kein Interesse am Schauspielern. Mir würde das reine Synchronisieren und Erzählen, das würde mir komplett reichen. Ja.
Aber das ist ja auch Schauspielern, nur eben ohne Gestik. Also die Gestik ist nicht zwingend, aber ich meine, wenn du irgendeine Rolle einsprichst, dann gestikulierst du doch auch.
Ja, mache ich auch. Also ich mag das ja auch. Bisher habe ich ja noch nicht so viele Einsätze in der Breite gehabt, aber wenn ich so auf Auftrag, musste ich ja schon oft so kleine Mini-Hörspiele vertonen. Und das finde ich auch, macht total Spaß, hier die Nachbarschaft zusammen zu brüllen bei einer intensiven Szene. Oder wenn ich
die
halt.
Die wissen dann schon, ach Gott, der hat wieder mal einen Job gekriegt und oder was?
Häng ich wieder in meinem Schrank hier drin, unter der Decke, neben der Matratze, mit halb zugeklappter Tür, Mikrofon direkt vor der Schnüss. Ja, wenn ich mal richtig reich bin, habe ich mal endlich meine richtige Gesangskabine. Aber Moment, ist ja unser schöner Aufnahmeproberaum, wird ja gerade aufgelöst. Von Vermieterseite.
Ach, und
heute habe ich festgestellt, der neue Raum, in den ich mich jetzt zurückziehe, den versuchen wir jetzt irgendwie hier noch vor Weihnachten noch irgendwie so hinzukriegen, dass man darin dann auch noch arbeiten kann. Und heute saß ich da.
Ja, machen wir mal hin.
Und auf einmal macht es. Und dachte ich mir, was ist das denn? Verdammt, hier geht ja ein Abflussrohr durch die Wand. Das heißt, wenn ich in Zukunft Sprachaufnahmen oder so machen muss in dem Raum, dann habe ich genau in dem Raum geht das Abwasser von den oberen Etagen lang.
Nein.
Das ist richtig blöd.
Ach du Gott.
Also das ist so ein Faktor. Also wenn ich zu Hause aufnehme, habe ich immer das Glockengeläute drin, jede Viertelstunde.
Ja.
In meinem Proberaum habe ich in Zukunft, muss ich dann immer anhalten, wenn gerade jemand sein Geschäft verrichtet hat. Das ist fantastisch.
Da kannst du halt nur noch im Auto in der Tiefgarage aufnehmen.
Ja, oder halt Filme, Unterwasserfilme vertonen, ne? Dann fällt es nicht so auf.
Unterwasserfilme. Apropos Unterwasser, der Wal und Pinocchio. Wo haben wir denn angefangen? Wir haben eigentlich bei Märchen angefangen und sind jetzt bei Tonaufnahmen gelandet.
Tja,
und
so
wollte ich noch wissen, warum das alles so brutal ist und warum beim Wolf und der sieben Geißlein, warum die Geister dann so doof sind und die braune Pfote und dann die mit Mehl, eine Pfote mit Mehl bestreuen. So ein Quatsch, oder? Also was da für Elemente drin sind in diesem Märchen.
Ja, das ist die Frage, in welcher Altersgruppe hat sich das ausgedacht? Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt schaffen, in 2 Minuten noch zu klären.
Ich
hoffe, vielleicht kann man ja wenigstens den einen oder anderen dazu bewegen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt nicht mal bei einem modernen Streaming-Anbieter mal kurz nach der erstbesten Version, die jemand modern produziert hat, sondern wirklich mal den alten Kram, der noch knarzt und knattert, mal rausholen und sich mal dran freuen, wie knorrig und wie starr und wie altmodisch so ein Märchen dann wie so ein altes Buch so ein ganz eigenes Flair mitbringt. Also auch wie so, als ob es ein richtig alter Mensch eben auch erzählt mit Lebenserfahrung in so einem Schaukelstuhl, so wirkt dann manchmal so ein altes Märchen von früher. Das zieht einen mehr rein. Das ist wie wenn man sich so eine alte, so jetzt wie in der Weihnachtszeit, so Bing Crosby, Frank Sinatra, so Platten anhört. Die sind auch sehr charaktervoll. Und man würde auch eher, glaube ich, sagen, diese amerikanischen Christmas-Produktionen oder halt die deutschen so Kinderchor- Weihnachtslieder, auch so ältere Aufnahmen, die noch so ein bisschen zerrig sind, aber die haben so ein Pathos und so ein Flair, das ist wie eine schöne Fassade von einem alten Haus. Da kannst du noch so schön, wie sagst du mal, Sichtbeton und
ein Traum aus Sichtbeton, ja.
Das mag alles aufwendig oder gekonnt sein, aber auch die alten verzierten Sachen, so wie unsere Gesichter, Peach, mit dem Alter, die werden auch immer charaktervoller. Ich will nicht sagen schöner.
Und meins bleibt hoffentlich lange noch im Dunkeln und im Schatten.
Ja.
Im Schatten, im Schattenbild, ja.
Tja, wenn ich rausgucke, sehe ich auch, dass hier schon lange die Schatten über der Stadt liegen und leider auch der Schatten über unserer Zeit.
Oh je.
Peach, ich werde mich jetzt in meinen Schönheitsschlaf begeben.
Und hörst dir vorher noch der Hase und der Igel an?
Nee, das mache ich nicht. Da kriege ich Albträume. Oh je.
Okay, dann höre ich es mir an und erzähle dir morgen früh davon.
Gut. Bitte ruf mich nicht morgen früh an. nicht für sowas. Peach, dann ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Wenn es wieder heißt Halbwissen
hoch 2.
Oh, heute keine Fremdsprache? Mon Dieu! Mon Dieu! Monsieur Peach?